Hi, du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Christian Weinert und interviewe die Anwenderinnen und Anwender der Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich mit Judith Tönissen. Hallo Judith, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Sehr gerne. Die Hörerinnen und Hörer da draußen kenne ich noch nicht, deswegen magst du einmal dich kurz vorstellen und uns erzählen, in welcher Rolle du Liberating Structures benutzt.
Ja, das mache ich sehr gern. Also ich komme ursprünglich aus dem Konzernumfeld, hierarchisch geführte Linienorganisation und war dort in unterschiedlichen Rollen selbst tätig. Von der Facilitierung von Workshops im Rahmen von IT-Projekten, Organisationsentwicklungsprojekten, aber eben auch in Leadership-Rollen, wo es darum ging, Veränderungen partizipativ umzusetzen. Und in dem Zusammenhang bin ich auch das erste Mal mit Liberating Structures in Berührung gekommen.
Sehr schön. Erzähl ein bisschen mehr, wie du das erste Mal mit LS in Berührung gekommen bist. Also wie bist du in die Praxis reingekommen, ist die Frage dahinter.
Ja, also das war konkret in einem Reorganisationsprojekt. Da ging es darum, eine ganze Vertriebsorganisation neu aufzustellen, das Zusammenarbeitsmodell und voraussichtlich auch das Organisationsmodell. Und in dem Zuge habe ich mit zwei Kollegen Workshops facilitiert. Wir haben zu dritt dieses Projekt geleitet und ich hatte einen Kollegen dabei, der das schon sehr gut kannte. Und da bin ich mit diesen kleinen, aber sehr effizienten oder effektiven, ist vielleicht das bessere Wort, Methoden in Berührung gekommen. Und da ging es hauptsächlich in erster Linie, also die erste, die ich kennengelernt habe, waren die 9Y. Und da haben wir im Problemraum Themen hinterfragt. Das war so meine erste Berührung, die ich hatte, genau.
Wann war das ungefähr vom Jahr her? Weißt du das noch?
Ja, das war so 2021.
2021. Und was hast du denn weitergemacht hinterher? Du hast mit dem der Kollege hat dir das gezeigt und was hast du denn gemacht, um die Praxis weiter voranzutreiben?
Genau, also ich habe zum einen dann in den weiteren Workshops, die ich immer mal wieder facilitiert habe, zum Teil im gleichen Projekt, aber auch in anderen Projekten, festgestellt, ja, welche Varianz da eigentlich drin ist. Also ich bin jetzt niemand, der 10 verschiedene Liberating Structures direkt für sich parat hat und die immer wieder anwendet, sondern es sind einige wenige, mit denen ich mich sehr wohlfühle. Da gehören die 9Y dazu. Da gehört aber zum Beispiel auch eins meiner Lieblings Methoden ist die One-Two-For-All-Methode, wo es tatsächlich wirklich mit ganz fokussiertem Slot darum geht, alle einzubinden. Ne? Ich habe zum Beispiel ein Brainstorming. Im Konzernkontext kennt man das sehr oft, dass dann gibt es in Gesprächsrunden Meinungsführer, die Ideen einbringen und dann ist relativ schnell klar, in welche Richtung diese Ideen auch weiterentwickelt werden im Rahmen von einem Brainstorming, Ideengenerierung. Und das Charmante an dieser Methode zum Beispiel, die ich mir für mich wirklich sehr, sehr gerne nutze, ist ja, dass jeder beteiligt wird. Man hat keine stillen Teilhaber in Workshops, sondern jeder überlegt in Stillarbeit erstmal für sich, welche Ideen er haben könnte, welche Ideen er einbringen könnte oder sie. Und dann werden die in kleinen Gruppen nochmal verdichtet. Da sind wir von 1 zu 2 gesprungen. Und in diesen kleinen Gruppen entstehen einfach sichere Räume und auch nochmal eine ganz andere Qualität, weil man sich mit den Ideen nochmal beschäftigt, sie sich gegenseitig erzählt, verifiziert. Und am Ende hat man halt in einem größeren Plenum einen viel breiteren Schatz an Ideen, die auch schon mal gechallenged sind, die sehr konkret ausformuliert sein können. Und es gibt tatsächlich eine Beteiligung von allen. Also es werden Schätze gehoben, würde ich es auf den Punkt bringen, genau.
Du hast erzählt, dass du im Konzernumfeld unterwegs warst oder bist?
Ja, war. Also bis Dezember letzten Jahres und inzwischen bin ich freiberuflich tätig, genau.
Okay, das heißt also, 22 warst du noch im Konzernumfeld tätig. Wie haben dann die Liberating Structures dann deine Arbeit und die Arbeit mit den Leuten in den Workshops verändert? Kannst du das mal beschreiben?
Ja, also zum einen ist es ja so, dass sich das Umfeld inzwischen so komplex ist und so schnell verändert, dass man als einzelner Entscheider gar nicht mehr unbedingt die beste Lösung für sich findet. Und dann hat man in Veränderungsprojekten dieses Buzzword Partizipation, wo es dann ganz oft darum geht, dann hört man auch sowas wie Betroffene zu Beteiligten machen. Und am Ende geht es aber ja nur darum, es ist jetzt ein bisschen böse, die eigene Idee zu vergemeinschaften, die man für sich vielleicht schon als sehr gute Idee identifiziert hat. Und für mich ist es aber tatsächlich so, dass die beste Idee nur entsteht, wenn alle relevanten Perspektiven eingeflossen sind und alle relevanten Rollen sich auch beteiligt haben in einem Veränderungsprozess. Und das zu heben, dafür eignen sich diese Methoden eben perfekt, weil sie das ermöglichen, dass unabhängig von Hierarchie und Lautstärke Ideen gehört werden und Perspektiven gehoben werden. Und dadurch werden tatsächlich die Ergebnisse besser und das sich einbringen auch für vielleicht eher stillere Menschen einfacher. Also die Qualität wird einfach eine andere.
Ja. Du hast auch mit Führungskräften gearbeitet.
Ja.
Wie haben die dann auf diese, also die Führungskräfte sind ja dann manchmal auch die, die halt die gute Idee haben und die dann halt
Ja.
versuchen, diese Idee zu vergemeinschaften, wie du gesagt hast. Wie haben die denn darauf reagiert, als du gesagt hast, lass uns doch mal ein paar mehr Leute befragen und schauen, ob es noch andere Ideen gibt und oder wie deine Idee dort resoniert?
Also zum einen gibt es ja eine Bewegung, die mir das ein bisschen erleichtert, die auch heißt, es ist so ein bisschen, muss ein bisschen partizipativer und kooperativer werden, generell in der Führung. Oder auch ein bisschen situativer. Das ist dann schon ein bisschen noch weiter nach vorne gegriffen. Es ist eigentlich so, dass alle das für sich zumindest als Qualität mit oder das für sich vergemeinschaften sozusagen. Ein besseres Wort fällt mir gerade nicht ein. Also ich habe jetzt keine Führungskraft in meinem Umfeld in den vergangenen Jahren erlebt, die sagt, ich möchte keine Partizipation, ich möchte alleine entscheiden, sondern es gehört eigentlich eher zum guten Ton, dass man partizipativ Themen voranbringt. Ob man partizipativ entscheidet, ist immer noch eine andere Sache. Aber wenn man dann angefragt wird und quasi diesen partizipativen Prozess mit begleiten soll, dann findet ein Erfahrungslernen statt. Das ist zumindest das, was ich erlebe. Also wenn man mit entsprechenden Methoden arbeitet, dann nehmen ja auch Führungskräfte wahr, es gibt vielleicht Perspektiven oder Ideen, die ich selber nicht hatte, die bislang nicht gehört waren. Die aber vielleicht speziell, weil die Menschen sollen Prozess angepasst werden und es sind die Nutzer des Prozesses. Natürlich haben die nochmal eine ganz andere ergänzende Perspektive, eine praktische Perspektive, die man vielleicht, wenn man als Führungskraft ein bisschen weiter weg ist, gar nicht so wahrgenommen hat. Und es kommt in solchen Workshops dann hoch, dann findet ja bei den Führungskräften auch ein Erfahrungslernen statt. In der Regel werden diese Ergebnisse gut angenommen. Die Kunst ist es dann am Ende, und es ist vielleicht kein Liberating Structures Thema, das auch dann kontinuierlich wirklich zu implementieren. Genau.
Warum ist das kein gebürtiges Thema, das zu implementieren?
Ja, weil, also vielleicht gibt es auch dafür Methoden. Das mag sein, also vielleicht kenne ich die nicht. Meine Perspektive, warum ich das sage, ist tatsächlich, dass ich glaube, dass es eben eine Führungsaufgabe ist, dann diese Ergebnisse, so wie sie entstehen, in Workshops auch ernsthaft in die Umsetzung zu bringen und nachzuhalten. Genau. Und das ist aus meiner Sicht auch eine Aufgabe von Führung, das dann konsequent auch immer wieder wachzuhalten und in der Implementierung auch zu begleiten. Die Ergebnisse, genau.
Du hast das Wort Erfahrungslernen benutzt.
Ja.
Magst du das mal erklären? Das höre ich heute zum ersten Mal in diesem Zusammenhang.
Ah, Du hast beim Intro, glaube ich, was ganz Ähnliches benutzt, weil du sowas gesagt hast wie man muss es spüren, in dieser Methodik einen Prozess zu erleben, damit man den Vorteil davon vielleicht auch wahrnimmt. Und das meine ich mit Erfahrungslernen, dass die Erfahrung ist, wenn man diese Methode mit einer diversen Gruppe durchführt oder eine dieser Methoden, mehrere dieser Methoden, dass die Erfahrung ist, dass das Ergebnis besser wird. Und das muss man tatsächlich erfahren, weil vor einem Workshop ist so etwas Theorie. Und wenn man nicht ernsthaft beteiligt und die stillen Workshop-Teilnehmer auch aktiviert, dann bleibt ja ein Schatz ungehoben. Und das meine ich mit Erfahrungslernen. Also man muss einmal diesen Prozess gegangen sein, damit man die Qualität und die Tiefe schätzt, die im Ergebnis entsteht.
Sehr schön, okay. Gut, das heißt also, prinzipiell sind die Führungskräfte nicht abgeneigt gewesen. Die haben sogar gesagt, alles klar, durch dass wir jetzt partizipativ Dinge entscheiden und oder, also Entscheidung hast du ja gesagt, ist da teilweise nicht auf der Ebene dann, da muss man mal gucken, aber wenigstens die Erfahrung mit reinholen, ja.
Genau.
Hast du mal so ein, zwei praktische Beispiele, was du so gemacht hast? Da kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ich überlege gerade, ja, wenn ich jetzt noch mal bei diesen Nine Whys, das sozusagen mein Einstieg war, das war ja für mich eigentlich mein Erfahrungslernen. Das erste, was ich hatte mit meinem Kollegen zusammen, da ging es um eine Restrukturierung oder ein neues Zusammenarbeitsmodell. Und eine Ausgangssituation war, dass einfach Prozesse nicht mehr gepasst haben. Prozesse zu lange waren, Prozesse zu schwerfällig waren. Und wir mit der Projektgruppe, die daran arbeiten sollte, sehr bewusst relativ lange in einem Problemraum verharrt sind. Das sind wir ja alle nicht mehr gewöhnt, sondern wir sehen ein Problem, zumindest im Konzernumfeld, in dem ich so geprägt bin, für das wir schnelle Lösungen brauchen, damit es weitergehen kann und man vorankommt. Und meine Erfahrung ist, dass man dann vielleicht nicht an den richtigen Ursachen arbeitet und dass man, wenn man es jetzt ein bisschen salopp ausdrückt, ein Pflaster klebt, ohne sich tatsächlich mit den Ursachen des Problems auseinandergesetzt zu haben. Und dadurch, dass wir in dieser Methodik unterwegs waren und immer wieder hinterfragt haben, warum ist das so? Warum ist das so? Also warum ist der Prozess zu lange? Vielleicht, weil wir zu viele Schleifen drin haben. Warum haben wir zu viele Schleifen in diesem Prozess? Ja, vielleicht, weil das gesetzliche Anforderungen sind. Vielleicht aber auch, weil wir Verantwortlichkeiten aufgeteilt haben. Vielleicht aber auch, weil jemand zu viel an Prozessen auf einem Schreibtisch hat. Und da wirklich immer wieder in diesem Warum nochmal eine Ebene tiefer zu gehen und nochmal eine Ebene tiefer zu gehen, hat uns ermöglicht, am Ende zu wissen, liegt es denn wirklich an gesetzlichen Anforderungen oder liegt es an zu viel Verantwortung, an einem Nadelöhr in einer Person, liegt es vielleicht daran, dass wir in diesem komplexen Umfeld das nicht mehr auf eine Person bündeln können. Also da sind wir in den Warum sehr viel tiefer gekommen. Liegt es vielleicht darum, dass wir einen Nutzer nicht befragen? Oder dass es nicht nutzerzentriert ausgerichtet ist, unser Prozess? Und in dem Zusammenhang sind halt sehr viele verschiedene Lösungsoptionen möglich. Also je nachdem, welche Ursache ich identifiziere, gehe ich mit einem ganz anderen Ausgangspunkt in den Lösungsraum und vielleicht ins Prototyping für eine mögliche Lösung. Und da ist es so wichtig, die richtige Ursache zu kennen, um eben nicht am Problem vorbeizuarbeiten und kein Pflaster zu kleben.
Genau, kein Pflaster zu
Ja.
kleben. Ja, richtig. Ja. Du hast gesagt, du benutzt wenige Liberating Structures, wenige ausgewählte. Du hast
Ja.
Nine Whys und One to For All erwähnt. Hast du noch mehr in deinem Köcher?
Ja, manchmal auch ein bisschen inkonsequent. Aber zum Beispiel, was ich auch total toll finde, ist, sich über What I Need From You bestimmten Problemstellungen zu nähern. Also ich kann mir vorstellen, das zu verwenden bei einem Executive Board. Was brauchen die eigentlich voneinander, um gut miteinander zu arbeiten? An Dokumentation, an wie möchten wir miteinander entscheiden? Was benötige ich an Transparenz, um in meinem Umfeld gut wirksam zu sein? Da tatsächlich dann mit dieser Structure zu gucken, möglichst konkret zu formulieren, was ist eigentlich mein Bedürfnis, mein Bedarf, um in diesem Arbeitsumfeld, in diesem Board und dann auch vielleicht mit Fokus auf meinen eigenen Wirkungskreis außerhalb des Boards gut arbeitsfähig zu sein. Und darüber wirklich die Bedürfnisse mitzuteilen und über ein Zusammenarbeitsmodell zu vereinbaren. Das kann ich mir vorstellen. Ich würde das aber auch zum Beispiel nutzen, wenn ich verschiedene Rollen hätte, die miteinander interagieren, wo ich vielleicht einen Vertriebskollegen habe und einen Bearbeitungskollegen. Der eine arbeitet mit dem innerhalb desselben Prozesses, mit dem Input, der von vorne kommt, weiter hinten, muss vielleicht ein Produkt umsetzen oder eine Entscheidung treffen damit. Was braucht der eigentlich, damit er den Auftrag, der vielleicht vom Vertrieb zur Umsetzung reinkommt, gut lösen kann? Was braucht der? Braucht der klare Rahmenbedingungen? Der muss genau wissen, was wurde vielleicht mit dem Kunden besprochen. Worauf ist zu achten? Und umgekehrt braucht der Vertriebsmitarbeiter natürlich auch ein genaues Bild davon, wie verlässlich ist denn dann auch, dass mein Produkt geliefert wird an meinen Kunden? Da stehe ich im Wort. Also kann ich als Vertriebler vielleicht auch genau mein Bedürfnis formulieren an Zuverlässigkeit, an Zeit, an Umfang, an Qualität. Und dann hat man eine Schnittstelle sehr genau definiert und sich vereinbart, wer was in die andere Richtung sozusagen dann liefert. Dafür eignet sich sowas eben auch sehr gut.
Und dann bist du in die Freiberuflichkeit gegangen, hast du gesagt, zum Anfang des Jahres.
Ja.
War Liberating Structures ein Grund dafür, freiberuflich zu arbeiten? Oder war das, hat das ein Handwerkzeug, was du neu kennengelernt hast? Hat das irgendwas miteinander zu tun?
Also mit der Entscheidung, freiberuflich zu arbeiten, hat es nur indirekt zu tun. Also es bereichert mein Werkzeugkasten eben ungemein und liefert mir wirklich gute Tools, um auch in Workshops sehr effizient zu arbeiten und gute Ergebnisse, eben auch in der Breite akzeptierte Ergebnisse zu generieren. Die Entscheidung an sich ist für diese beratende und facilitierende Rolle gefallen, die ich da jetzt in verschiedeneren Varianten noch mehr ausleben kann. Genau.
Und hast du vor, in der Zukunft dein Repertoire noch zu erweitern, oder bist du zufrieden mit den Liberating Strategies, die du gerade benutzt?
Oh nee. Also für eine Erweiterung bin ich immer offen und ich gucke mir das auch an, je nachdem, welche Herausforderung so im Workshop ansteht. Ich habe jetzt so ein bisschen von denen erzählt, die mir sehr nah sind, mit denen ich gute Erfahrungen habe, die ich auch vielleicht öfter angewandt habe. Manche kann man ja auch im Übrigen für sich selbst ganz gut alleine anwenden, sowas wie die 9Y, wenn man sich selbst so ein bisschen auf der Spur ist. Nee, aber es gibt ja auch zum Beispiel in Berlin, mein Wohnort, Arbeitsort ist ja aktuell Berlin. Da gibt es auch ein Lab, also gibt es ein Liberating Structures Lab, was regelmäßig praktiziert, miteinander übt, für bestimmte Fragestellungen auch ganze Strings bildet und die miteinander verprobt. Da nehme ich super gerne teil und erweitere mein Repertoire auch an Structures.
Sehr schön. Wenn du Liberating Structures vorbereitest und durchführst, gibt es etwas, worauf du speziell ganz besonders achtest dann?
Ja, also auch die Zeit sozusagen, also auch wirklich zu gucken, wie groß ist meine Gruppe, passt die Methode zur Gruppe, und schaffe ich das, in einer guten in einem guten ausreichenden Zeitslot. Also dann auch wirklich nochmal sich reinzuversetzen, welche Art von Gruppe ist das? Also können die das wirklich in 2, 3, 4, 5 Minuten Themen gut austauschen, Fokus halten? Und was kann ich dann auch für die Rahmenbedingungen tun? Also tatsächlich die wirklich gut vorbereiten, einleiten und durchführen oder durchleiten. Darauf achte ich am Ende. Und dass ich das gut durchdrungen habe. Wenn ich am Ende, ja, genau, also das ist für mich schon so das A und O, dass ich genau weiß, wie funktioniert die Structure, was kommt wann, und ich den Fokus auch für die Gruppe halten kann am Ende, um die gut durchzuführen. Genau.
Wie machst du das? Übst du die Structure vorher mit Kollegen nochmal im Trockenmodus oder guckst du dir besondere
Also
Ressourcen
ich
an dafür?
übe tatsächlich auch in kleineren Gruppen, weil man die Praxis braucht, gerade wenn es neu ist. Und ich bespreche mich auch. Also ich suche mir zum Teil auch wirklich einen Sparringspartner, um wirklich nochmal zu gucken, glaubst du, für das Thema reicht diese Diskussion inhaltlich 5 Minuten aus? Wie schätzt du das ein? Auch beim Auftraggeber wirklich zu gucken. Wie bekannt ist das Thema auch in der Gruppe? Wie präsent ist das Thema in der Gruppe? Was gab es zu dem Thema vielleicht vorher schon, um so ein bisschen einzuschätzen, wo sich die Gruppe auch mit einem Thema befindet? Das mache ich schon. Ich bespreche das vorher mit Auftraggebern und ich suche mir in der Regel auch, wenn es neue Structures sind, Sparringspartner, um das einmal durchzugehen, der auch Erfahrung hat damit.
Ja, sehr gut. Okay. Und was benutzt du dann noch für andere Methoden neben den Liberty Structures, um deine Workshops zu gestalten?
Also ich arbeite viel auch wie sagt man das, mit Retro-Methoden, zum Beispiel gerade wenn es um Zusammenarbeit geht im Team, auch dann nochmal zu gucken, was funktioniert wirklich gut. Dann nehme ich mir vielleicht ein Start, Stop, Continue als Methodik. Was hat in unserem letzten Projekt gut funktioniert? Was möchten wir weiter behalten? Womit wollen wir aufhören, weil es vielleicht kontraproduktiv war? Womit starten wir, weil uns vielleicht noch was gefehlt hat? Also wirklich eine Reflexion über Zusammenarbeit zu machen. Da benutze ich so kleinere Tools auch, die man so aus dem Retrospektivkontext kennt. Genau, ich arbeite viel mit Check-ins und Check-outs, um einfach eine gute Arbeitsfähigkeit herstellen zu können. Also tatsächlich wirklich zu wissen, sind die Teilnehmer anwesend, sind die auch arbeitsfähig, stört gerade noch was? Also gerade wenn man so sehr strukturiert und fokussiert durch eine Methode durch möchte, ist ja auch wichtig, dass die Teilnehmer wirklich da sind. Genau. Und da achte ich in der Regel auch drauf, so ein bisschen schon zu gucken, ein bisschen ins Thema reinzukommen. Mit Check-ins und bei Check-outs auch darauf, was ich wirklich vielleicht auch zum Thema mitnehme in meinen Arbeitsalltag. Also einfach auch auf eine Verstetigung vielleicht auch von Arbeitsergebnissen, dass man sich da ein, zwei Sachen pickt, um auch so eine Nachhaltigkeit nach einem Workshop auch einfach gut zu gewährleisten, so gut das geht nach einem Workshop, genau.
Sehr schön. Wir fragen ja auch ganz gerne immer noch mal, bist du schon mal mit den LS auf die Schnauze gefallen? Gab es mal irgendeine Situation, wo das nicht funktioniert hat oder wo du gesagt hast, boah, da habe ich mir jetzt eine blutige Nase geholt?
Also gar nicht speziell mit Liberating Structures. Also ich habe sicher schon Workshop-Slots gehabt, die nicht funktioniert haben. In der Regel oft, weil die Themen zu dicht sind. Also das ist eher ein Learning von mir. Das hat gar nicht so viel mit Methodik zu tun, sondern eher damit, dass ja, wenn schon alle Mitarbeiter eines Teams oder eines Bereichs sich einen Workshop-Tag nehmen, dass dann möglichst viel geschafft werden muss. Und man dann doch zu viel reingepackt hat. Das ist eher so ein Learning von mir. Also ich habe jetzt gerade heute früh wieder einen Workshop für einen halben Tag vorbesprochen. Da kommen dann mit dem Auftraggeber natürlich, das könnte man noch und das könnte man noch. Und am Ende weiß man, wenn man es facilitiert, es wird nichts zu Ende gebracht werden. Man muss sich, also ich habe mich jetzt da entschieden, auf zwei Themen zu fokussieren, mit zwei Arbeitsslots, und mir eben nicht reinzunehmen. Und dafür aber, und das ist mir tatsächlich ja auch ein großes Learning in der Vergangenheit gewesen, gut einzuchecken und auch gut wieder auszuchecken, weil am Ende sonst eben gar die Ergebnisse nicht passen. Ne?
Sehr
Das
gut.
ist eher sowas, dass man wirklich nicht zu viel reinpacken sollte und eher einzelne Themen wirklich gut bearbeiten sollte, jetzt unabhängig von Methode.
Sehr gut. Auf jeden Fall. Dann, was sonst noch? Hast du Tipps, Inspirationen? Möchtest du etwas an die Hörerinnen und Hörer da draußen loswerden?
Also für mich geht es ja eher in erster Linie darum, in den Unternehmen tatsächlich diesen Wissensschatz, der da ist, zu heben, wofür sich die Methode ja natürlich sehr gut eignet. Und das ist so ein bisschen eher der Appell wirklich an auch an Führungskräfte, da ein bisschen mutiger zu sein und eben nicht nur die Einbindung im Sinne von, wie reduziere ich Widerstände zu denken, sondern im Sinne der besten Lösung einzubinden, zu denken. Nicht basisdemokratisch, sondern alle relevanten Perspektiven für eine Fragestellung abzuholen. Denn im Unternehmen liegt sehr, sehr viel Wissen, was oft nicht genutzt wird. Und dafür eignet sich diese Methode hervorragend. Und es ist mein Appell, da ein bisschen mehr vielleicht zu investieren, auch tatsächlich das Wissen im Unternehmen zu heben, und nicht nur extern, über Impulse, oder Konzepte reinzuholen.
Ja, sehr schön. Du hast noch mal gesagt, alle relevanten Stimmen zu hören, alle relevant.
Genau.
Wie würdest du aus der Praxis sagen, wie finde ich raus, ob ich alle relevanten habe? Wie wertest du relevant?
Es hat für mich zwei Aspekte. Also die Relevanz würde ich festmachen, zum einen an tatsächlich habe ich die Perspektiven aller Beteiligten zum Beispiel bei einem Prozess gehört. Also das nicht nur in einem Unternehmen einen Prozess von der Zentrale auszudenken, wenn er in der Peripherie ausgeführt wird, sondern da tatsächlich wirklich alle Perspektiven auf einen Prozess, Vor- und Nachteile, Ideen abzuholen, um ein vollständiges Bild zu haben und dann mit einer vollständigen Basis zu gucken, was davon berücksichtigt werden kann und muss. Heißt ja nicht, dass man alles einarbeitet. Das wäre für mich eine Relevanz. Zum Beispiel bin ich betroffen, führe ich den Prozess aus, habe ich vielleicht auch aus regulatorischer Sicht eine Beteiligung, weil wir irgendwelche Gesetze einhalten müssen. Also, dass man da wirklich schaut, sind alle Stakeholder, wenn man so will, da auch eingebunden und können sich einbringen. Das wäre für mich etwas von Relevanz. Und dann auch zu gucken, wie gewichtet man das, ne? Das ist natürlich sehr abhängig vom Prozess und was findet da wirklich dann, wird komplett umgesetzt, was wird teilweise umgesetzt. Das ist ja dann auch im Schaffensprozess, muss das genau angeschaut werden. Da gibt es jetzt keine Pauschallösung. Aber wer hat damit zu tun? Wer hat da einen wichtigen Input? Wer führt den Prozess aus? Die sollte sich da auch einbringen. Ich habe noch so einen Nebensatz eben fallen lassen, der da hieß, es geht nicht um Basisdemokratie in der Beteiligung. Das ist auch was ich sehr gerne nochmal ja, betonen möchte. Es gibt auch so eine gewisse Beteiligung, wo man in Workshops, in Meetings mit dabei ist und nach Ablauf des Meetings eine Meinung dazu hat, ob ein Prozess gut ist, eine Idee schlecht ist. Wo tatsächlich dann die Beteiligung im Sinne von Urteil und Beurteilen stattfindet oder in Mehrheitsbeschlüssen. Das ist tatsächlich für mich nicht zielführend im Rahmen von Partizipation, sondern Partizipation heißt dann wirklich auch Teilhabe. Ich bringe mich ein mit Ideen, mit Feedback. Und entwickle etwas mit. Bin nicht nur ein stiller Zuhörer, der dann beurteilt, was auch mir zumindest begegnet, sage ich mal so, genau.
Ja, sehr schön. So, wundervoll. Ja, Judith, vielen lieben Dank für die Einblicke in deine Arbeit. Und gerade der letzte Teil finde ich auch nochmal wirklich ganz entscheidend, ne? Weil die Kritik ist ja oftmals nach dem Motto, ja, können ja nicht hier der mitentscheiden und so. Es geht aber darum, dass alle Leute, die sich einbringen müssten, weil die ansonsten hinterher etwas dagegen haben oder noch eine neue Sichtweise einbringen, die nicht gehört worden ist. Wenn die nicht gehört werden, dann ist jede Entscheidungsfindung quasi unvollständig. Und dementsprechend muss man wirklich schauen, ne, was sind die relevanten Personen, wer muss sich wirklich einbringen und wie kann ich mit Liberating Structures vielleicht in einer Methode die Leute auch wirklich dazu bewegen, sich aktiv einzubringen, mitzugestalten. Und am Ende haben wir dann auch nichts, was ausgerollt werden muss oder was, ne, wo man eine Zustimmung einholen muss, sondern man hat nachher ein Ergebnis, an dem die Leute beteiligt waren und hinter dem sie stehen, weil sie es gemeinsam erarbeitet haben. Und dann kommt auch niemand mehr hinterm Busch hervorgesprungen und sagt, nee, 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 das funktioniert nicht, weil. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Der Punkt ist, wenn man alle relevanten Leute drin hat, dann passiert das nicht. Und dann hat man wirklich eine gute Entscheidung gefunden, die dann halt natürlich in regelmäßigen Abständen retrospektiv betrachtet werden soll, ob sie funktioniert. Ja, weil die Universallösung findet man nie irgendwie sofort. Ne? Man braucht einen iterativen Prozess. Und auch da helfen dann halt, wie du schon gesagt hast, Methoden aus der retrospektiven Welt, die man ja auch wieder mit One-to-For-All kombinieren kann, ne? Star-Stop-Interview,
Beispiel.
ne? Also ja alles wie so eine Matrjoschka-Puppe, die alles miteinander verwoben. Ja.
Genau.
Sehr schön, Judith. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke dir. Es hat Spaß gemacht.
Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Wenn du Lust hast, mit mir über deine Praxiserfahrung zu sprechen, melde dich zum Beispiel per E-Mail an ls.praxispodcast@gmail.com. Ich verlinke auch alles in den Shownotes. Den Liberating Structures Praxis Podcast findet ihr auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Denn nur mit Bewertungen lässt sich effektiv die Reichweite des Podcasts erhöhen, damit noch mehr Menschen Liberating Structures ausprobieren können. Ich bin Christian Weinert und ich freue mich, von euch zu hören.